Ja, schönen guten Tag an diesem Freitagnachmittag, Freitag, der 10. Februar 2023, 16 Uhr und 3 Minuten. Und hier ist das Seminar auf Radio X und am Mikrofon ist Stefan Beck. Und wie immer bei dieser Sendung, jeden zweiten Freitag im Monat, geht es darum, dass ich alleine im Studio von Radio X sitze und versuchen werde, die nächsten 45 bis 50 Minuten alles auszusprechen, was mir in der Zeit durch den Kopf gehen wird. Denkend sprechend, sprechend denkend, ohne Notizen, ohne Manuskript. Und auch ohne Musik. Das sollte vielleicht bekannt sein. Ja, jetzt war ich einen Moment etwas verwirrt, weil ich dann tatsächlich hier auf den Tisch schaute und dachte, wo ist denn dieses Manuskript, um mich gleichzeitig daran zu erinnern, dass es doch gar kein Manuskript geben darf. Das kam alles daher, dass es hier so ein paar kleine Schwierigkeiten gab. Zum ersten Mal hat hier mein Stick, mit dem ich das normalerweise auf USB aufzeichne, der wollte nicht. Und dann wollte auch das Video, das ich auch aufzeichne, meine Güte, das ist ja richtig, Selbstaufzeichnung, das wollte auch nicht. So, und jetzt hoffe ich, dass wir so langsam in die Sendung kommen, ja, die zweite schon in diesem Jahr, nicht wahr? Das ist schon so das Gefühl, so wie immer, ja, jetzt ist immer schon so langsam im neuen Jahr, ne? Vor 4 Wochen im Januar war es noch so ein bisschen, wie fühlt sich das so an? Ne? Und jetzt hat man schon wieder so ein Stück weit neues Jahr im Februar. Ja, das ist ja auch, finde ich, so eine, mir ist die immer ganz lieb, die Zeit. Ich schaue, heute hatten wir ja so ein bisschen grau-diesig, was ich besonders mag. Die ganzen letzten Tage der Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, hatten wir ja wirklich so knallig blauen Himmel und Sonnenschein. Noch nicht schlecht nach dem trüben Wochenende. An dem Sonntag, letzten Sonntag, war es ja wirklich schlimm. Da bin ich auch echt nur einmal kurz um den Block gegangen, naja, also so etwa bis Ginnheim, ne? Nicht ganz nur um den Block herum, aber es war jetzt nicht so, ach, dass ich so eine Tour mache, ne? Und dann pünktlich zum Wochenstart so knalliger Sonnenschein, was mir eigentlich schon wieder viel zu viel ist. Und heute ist jetzt, gucke ich hier aus dem Studiofenster, es ist so diesig grau, wenn es nicht so kalt wäre, wäre es eigentlich genau richtig zum Fotografieren. Das braucht aber, glaube ich, noch so ein bisschen. Vielleicht, wenn es immer so weitergeht, dann wird es doch wieder März, also weil das ist immer so ein größerer Aufwand mit dem Wagen und die Kamera mitschleppen und irgendwo aufbauen. Das ist halt nicht immer nur so Knips, Knips, mit dem Handy kein Problem. Aber wenn man dann so eine große analoge Kamera dabei hat, dann ist das mit der Kälte. Wobei es gibt ja Leute, nicht? Also ich war da komme ich ja eigentlich auch noch drauf, aber ich springe schon mal vor, nicht? Da war ich neulich in Bad Homburg im Sinclair-Haus. Da gibt es eine Ausstellung über Eis und da kommen natürlich auch arktische Gegenden vor und da war ein Fotograf, der da mit so einer noch größeren Kamera als ich habe, da in Grönland unterwegs war und naja, da ist ja auch selbst im Sommer irgendwie etwa, im Sommer ist etwa hier, so wie hier, wie jetzt, ne, boah, der Kerl, ne, der muss sich ja echt die Flossen verkühlt haben, wenn man da so rumhantiert mit der Kamera, boi. Ja, ne, also jetzt das Wochenende, das kommende soll ja auch schön sein, aber ich habe jetzt auch schon keine großen Hoffnungen mehr auf Schnee. Das wäre es ja. Also vor 2 Wochen, da war ja noch, ja, da sah ich so die Hänge im Taunus und weiß und dachte, da oben willst du hin. Und dann kam es so, dass schon Anfang des Jahres hatte eine gute alte Bekannte aus früheren Zeiten, die war oft bei mir im Trudi, er hatte mir einen richtigen Brief geschrieben und Neujahrsgrüße gewünscht und ich dachte, Mensch, das ist ja richtig nett, schreibt mir einen richtigen Brief, keine E-Mail oder SMS oder sowas, ne? Und dann dachte ich, da musste ich jetzt mal melden und da machen wir mal was und ich hatte noch so überlegt, irgendwie, die wohnt draußen vor Frankfurt in so einem kleinen Dorf und dachte ich, du könntest ja vielleicht so zu Fuß da über die Höhen rüberlaufen, da bei Bad Vilbel und naja, ich rief sie dann an und sie meinte, hast du Lust, nach Bad Soden zu fahren? Und ich sagte, ja, ja, klar. Weil ich war ja im Sommer, Spätsommer, war ich mal wieder nach vielen, vielen Jahren war ich in Bad Soden. Und da im Kurpark gibt es das alte Badehaus, das wirklich früher waren da Wannen, wo die Leute in Sohlebädern eingetaucht sind. Und das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr in Betrieb. Ne? Also die wie anderswo, wenn es überhaupt noch einen Kurbetrieb in Bad Soden gibt, dann machen die wahrscheinlich so Psychosomatik, Burnout und so ein Kram. Also jedenfalls, aber das ist jetzt seit dieses ehemalige, sehr schönes Gebäude, seit 25 Jahren schon ein Kulturhaus. Das können wir auch noch später drauf kommen. Wenn irgendwo die Nutzung unklar wird, dann macht man Kultur rein. Ne? Das ist gewissermaßen so die Füllmasse für alles. Ne? Wenn man jetzt hier habe ich auch die Tage, eben, ich war übrigens eben noch nie, war ich hier, ist im Hof von Radio X, ist ja so eine Bücherhalle, da war ich noch nie. Ich kam da drauf, weil das las ich heute in der Rundschau, dass ja hier um die Ecke haben sie so ein Bürgerhaus abgerissen und jetzt sind Vereine und andere Institutionen in Bockenheim obdachlos und dann könnte man vielleicht dort ungenutzte Flächen nutzen. Ne? Wenn was ungenutzt ist, dann macht man da Kultur rein. Ne? Das Kultur, das passt überall. Ne? Da gibt es keinerlei Probleme. Da kommen wir vielleicht später nochmal in der Sendung irgendwie zu dieser Art von Kulturalisierung, nennt das der Soziologe Klaus Ronneberger. Ich weiß gar nicht, ob andere das aufgegriffen haben oder ob das nur seine spezielle Wortschöpfung oder halt sein besonderes. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der macht. Früher gab es diese Gruppe Nitribit, da war der mit unter anderem, aber ich glaube, die machen nichts mehr. Also ja, also dieses Kulturhaus in Bad Soden und ich dachte, wir fahren da hin und dann sind wir ja schon so auf der halben Strecke in den Taunus und dann überrede ich sie, wir fahren dann weiter nach Königstein oder da zum großen Feldberg, so in den Schnee oder sowas. Naja, also wir sind also da nach Bad Soden, ne, und dieses Kurhaus, Badehaus ist ja einfach ein nettes Gebäude. Aber schon das letzte Mal, als ich da war, so eine Ausstellung im Sommer von so Künstlern aus Bad Soden, das war schon grenzwertig. Und jetzt war heute, also letzten Sonntag, nicht heute, zu dieser Jubiläumsausstellung querbeet von einer lokalen Galerieveranstalt. Furchtbares Zeug, also komplett gruselig unter anderem. Aber ich kam rein und sah dann gleich so, war kein Horst Janssen, aber so Horst Janssen Anmutung, da bin ich ja vor einem Jahr oder so nicht drauf gekommen. Das ist ja auch, meine Eltern haben auch von dem ein paar Sachen. Da war ich neulich bei einem Bekannten, der mit Kunst handelt und da sag ich mir, ja, meinst du, da kriegt man irgendwas für? Meint er, nee, kannst du zu eBay geben, ne, doll. Ne? Also ich war auch schon ewig, schon damals als Jugendlicher war ich nicht sonderlich begeistert und der Bekannte sagte mir auch, dass der Horst Janssen ein riesiges Oeuvre hatte, so gerade mit so Radierungen und Kupferstichen und Lithografien. Oder wenn du das einmal hast, dann haust du das durch die Presse und die Druckerpresse und dann machst du so 100, 500er Auflage und vertickst das dann so und das Volk. Ne? Und so gerade in den 80ern war der irgendwie en vogue und da haben auch meine Eltern so Sachen. Sachen von dem gekauft. Ich fand das nie gut, ne? Aber so, ja, ist ja klar, also da in Bad Soden ist dann auch entsprechend Publikum für sowas. Gab es auch noch Dali und Ernst Fuchs, ne? Haben meine Eltern auch gehabt. Alles zu eBay, sagte mir der Bekannte. Ist irgendwie, ich war anfangs, das erste Moment war ich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Also denn man denkt ja doch irgendwie, ja, ist doch Kunst. Also selbst wenn es jetzt nicht Kunst ist, die ich mag, aber dann so ungefähr, aber es ist wie mit den Kunstbüchern, ne? Also von meinen Eltern, ne? Die auch niemand wollte. Ne? Haben wir auch alle nicht in die Tonne, aber mein Onkel, kam im Laster und wer hat sie dann zum Rotaria-Club gegeben und die haben das dann irgendwie beim Bazar irgendwie verhökert oder so sowas. Ne? Also zum Glück hat meine Begleitung auch da eingesehen, dass wir nach einmal da durchlaufen, uns da nicht größer aufhalten sollten. Und ich dann so, Schnee, wir könnten ja vielleicht so in den Taunus fahren. Und sie so, nee, ich mag keinen Schnee. Und dann schlug sie vor, wir könnten nach Bad Homburg fahren. Dachte ich, das ist ja ganz woanders. Da gäbe es noch zwei andere Ausstellungen. Naja, also ich habe gedacht, gut, das ist jetzt quasi ihr Sonntag, sie sagt, wo es lang geht, wenngleich ich dachte, wir sind dann über die Autobahn. Ich dachte, das ist ja Bad Homburg, das ist ja Ewigkeiten weg. Aber wir sind dann von Bad Soden überhaupt, wir waren von Frankfurt in 15 Minuten in Bad Soden und dann sind wir da von Bad Soden wieder über die Autobahn nach Bad Homburg, das waren kaum 30 Minuten. Ne? Ich habe einfach da, wenn man mit der Bahn unterwegs ist, dauert das alles viel länger. Okay, es war auch Sonntag. Ne? Es ist sicherlich unter der Woche, da Berufsverkehr geht das ein bisschen anders zu und ich, während wir da hinfuhren, dachte ich mal, da nach links guckte ich mal, da oben im Taunus der Schnee und so. Und dann sind wir da nach Bad Homburg, da zeigte mir, da gibt es so einen Kunstverein Atlantis in Dornholzhausen, das ist irgendwie so ein Stadtteil von Bad Homburg. Irgendwie furchtbar, da war so ein Ding, nur so schreckliche Malerei. Das Schlimme war auch noch, das war, ich guckte dann, dass der Künstler, der dort ausstellt, der hat in Mainz an der Kunsthochschule studiert. Ne? Also es ist schlimmer als das, was in Bad Soden gezeigt wurde. Und ich guckte ein bisschen, was die da so an Katalogen hatten, ne? Sah dann, ja, das ist so deren Stil, ne? Das ist kein Ausreißer, das finden die gut, ne? Und ich sah, machte so nichts wie weg, ne? Und dann sind wir eben in dieses Sinclair-Haus. Ich muss sagen, ich kannte auch diesen oberen Teil von Bad Homburg, wo dieses Schloss steht und die Altstadt, das kannte ich gar nicht, ist irre, ne? Dieses Schloss da, ne? Da hat so, und da ist da zu Füßen des Schlosses, so in so einer Art, ja, bürgerlichem Haus ist dieses Sinclair Museum Sinclair, das wird, glaube ich, das ist eine private Einrichtung, das wird, glaube ich, von dieser industriellen Familie Quandt finanziert und da war dann, das war dann gewissermaßen, sage ich mal, in Ordnung, das war dann sozusagen Kunst, wie Kunst sein soll, ne? Man merkte so, dass das alles so von der ganzen Anlage her mit dem Prospekt, wie das irgendwie sozusagen inszeniert war, das war quasi richtig Kunst. Ne? Und da gab es dann auch diese Video- und Multimedia-Kabinen. Ne? Das ist so, ich sagte noch zu meiner Begleitung, bei diesen dunklen Räumen da in diesem Kunstverein Atlantis, das Beste wäre eigentlich hier so Videoprojektionen. Dafür wäre das eigentlich genau richtig. Und die meinte, nee, das machen die eigentlich gar nicht. Ne? Ja, es ist so diese Videoprojekte, aber dabei ist das eigentlich, sagte ich zu ihr, ist ja eigentlich der warum, deswegen machen so Kunstvereine Videoprojektionen, weil es einfach billig ist. Ne? Du hast auch keine Transport- und keine Versicherungskosten. Entweder schickt der Künstler dir eine DVD oder es wird sowieso heutzutage gestreamt. Ne? Also eigentlich, wenn du kein Geld hast und musst irgendwie Flächen befüllen, dann machst du Videoprojekte. Ne? Und deswegen geht man heute so in so einen deutschen Kunstverein und dann sieht man endlose Kisten. Ne? Seit der Documenta 97 ist das gewissermaßen so ein Standardausstellungsformat. Ich weiß noch, was das die 97er Documenta, ne? Plötzlich überall diese dunklen Kisten und das war ja noch im Sommer, ne? Wie es dann auch da drin roch. Also das kannte man vorher gar nicht. Da gab es so auf der 92er Documenta, ich weiß noch, Toni Ursler oder so eine Videoarbeit oder Bill Viola. Aber auf der 97er Documenta war dann also eine dunkle Kiste nach der anderen, in dem irgend so eine Videoschleife lief. Ja, und seitdem ist das gewissermaßen Standard geworden. Ne? Und so war das dann auch in diesem Sinclair-Haus. Da muss man einen Schluck Wasser zwischendurch trinken. Oh, jetzt kommt die Sonne durch. Schön. Also das war dann, konnte man sagen, ja, so geht Ausstellung, Kunstausstellung. Ne? Wir sind ja auch in Bad Homburg und die Familie Quandt hat viel Geld. Die können das alles ganz richtig machen. Aber gleich, eigentlich war mir auch da unwohl zumute, weil ich dachte, das ist genau im Grunde die Negation. Das eine ist irgendwie doof und das andere ist gewissermaßen nur ins Gegenteil gedreht. Ne? Die Kunst ist gewissermaßen so eine Knetmasse, so ein Teig. Und wenn der Konditor, Kurator, wenn der entsprechend geschickt ist, dann kann der da was Nettes draus formen. Dann wird so ein nettes Brötchen oder Gebäck oder Teighörnchen daraus geformt, ne? Und wenn es ihm nicht so gelingt, dann ist es sozusagen wie in Bad Soden verbrannt oder misslungen, ne? Aber für die Kunst ist es kein, ich war nicht wirklich froh. Oder, natürlich hat man das Gefühl, ah ja, jetzt hat man endlich alles so, es stimmt und die Künstler, da ist auch ein bisschen Aussage und man merkt so, die beschäftigen sich mit etwas. Nicht uninteressante Arbeit von einem, ich weiß gar nicht mehr, jetzt wäre der so in Chile oder Peru oder Bolivien, diese Minen, dieses Mining, ne? Also der riesige Unternehmen, die da irgendwelche Bodenschätze in oben in den Anden ausplündern, ne? Und die Umweltverschmutzung und so weiter. Also nicht uninteressant. Auch waren so ein, zwei Arbeiten, die mir dann auch am besten gefielen, handelten von Grönland, dann so eine finnische Fotografin, passt ja auch so nordisches Land, finnische Fotografin, die dann auch so Hütten und kleine Häuser und das Leben dieser Inuit heißen die, glaube ich, heißen die da so? Ja, huch, jetzt habe ich mich verschluckt, tja, also dachte ich, okay, ja, das geht so, ne? Aber ich war nicht wirklich, also als ich dann wieder in Frankfurt war, dachte ich, oh, so, und diese schreckliche Kunst, ich hatte noch tagelang schlechte Laune davon. Also dachte ich, boah, nee, ne? Also so, ich gucke mir auch fast nichts an, ne? Also ich, wann war ich denn zuletzt mal, keine Ahnung, ne? Also wann habe ich mir irgendwie noch mal, war es in Hamburg oder in Schweden? Paris, ne? Das war ja auch, hatte ich ja auch jetzt im Centre Pompidou. Das war so, so von einigen Kleinigkeiten abgesehen, das war so vorhersehbar, ne? Und so, ich hoffe ja mal, ne? Ist ja übrigens, wenn ich jetzt noch mal an den Februar zurückhüpfend denken mag, ne? Es ist ja die Zeit, in den Jahren vor Corona bin ich ja von Hamburg aus immer so Februar nach Dänemark, ne? Vor 6 Jahren, 2017, da war ich das erste Mal, nachdem ich ja auch lange mit der Pause gemacht hatte, bin ich da alleine im Februar nach Falster gefahren und war da ein paar Tage alleine im Haus. Da hat es ja noch richtig geschneit, ne? Und das war so nett da in dieser Einsamkeit und der Stille, und sitzt man am Ofen, der wärmt und das Holz knackt, ne, und draußen senkt sich so der Nebel über diese Landschaft und ab und zu brummt mal einmal, zwei, dreimal am Tag brummt dieser gelbe Bus durch den Ort, ne, und das, ich meine, es wäre durchaus denkbar gewesen, ich hatte es schon die ganze Zeit überlegt, aber die Anfahrt ist ja so schwierig geworden, seit sie diese Route, die Eisenbahnroute über den Fehmarnsund eingestellt haben, wegen dem Tunnel, den sie da bauen. Ich weiß gar nicht, wie weit das fortgeschritten ist, irgendwie mit diesem Tunnel. Aber wie gesagt, die Fähren fahren zwar noch, aber von Hamburg aus war das ja früher so nett, irgendwie man steigt in den Zug ein, der Zug fährt auf die Fähre, man geht auf der Fähre einen Kaffee trinken, steigt dann wieder unten im Bauch des Schiffes in den Zug und dann fährt der Zug in Dänemark wieder aufs Land und dann ist man in 20 Minuten dort am Bahnhof und nimmt dann noch den Bus, der einen dann ans Haus bringt, ne? Und das wäre sogar von Frankfurt aus noch gegangen, dann hätte man in Frankfurt relativ früh losfahren müssen und hätte dann aber in Hamburg den Zug um 13:30 bekommen. Das habe ich vor vielen Jahren mal 2-3 Mal, da hatte ich ja auch mal Freunde aus Frankfurt mit nach Dänemark genommen, da haben wir das gemacht, ne? Und das geht jetzt nicht mehr, weil die Bahn, die fährt außen rum über Flensburg und da den großen Belt oder sowas, um dann nach Kopenhagen zu fahren, und dann muss man irgendwo vor Kopenhagen nochmal wieder abzweigen, um dann nach Süden, da auf die Insel Falster zu kommen, dauert 5 Stunden. Und das heißt, also man braucht ja von Frankfurt etwa 4 Stunden mit der Bahn nach Hamburg und von da aus nochmal 5 Stunden. Also man merkt, es geht gar nicht, ne? Also die einzige Option, entweder übernachten oder fliegen, ne? Und da habe ich gedacht, nee, fliegen, also das will ich mir jetzt zu der Zeitpunkt nicht zumuten, ne? Ist ja übrigens, jetzt haben sie ja letzte Woche fast alle Beschränkungen eingestellt. Ich kann es überhaupt nicht fassen, wie sie auf diesen Gedanken gekommen sind. Ist übrigens wirklich, gerade zu der letzten Woche hatte ich wieder 3 Fälle in meinem Bekanntenkreis. Auch die von mir geschätzte Frau Vogel aus Köln, die ich eigentlich aber nur über Twitter kenne, die hatte letzte Woche ihr Corona-Tagebuch oder Corona-Diary veröffentlicht. Ich hatte schon bemerkt, irgendwie, die ist gar nicht so aktiv, und habe das dann aber oft darauf zurückgelegt, dass es ja jetzt diese Twitter-Alternative gibt, und wusste ja, die hat sich ja auch dahin schon orientiert, dachte ich, da ist sie halt da unterwegs, ne? Und da war ich schon ein bisschen erschrocken, als ich dann da in ihrem Tagebuch las, dass es ihr richtig schlecht gegangen ist, ne? Also da hatte ich ja noch im Sommer letzten Jahres Glück, ne? Also es war noch eigentlich relativ glimpflich, ne? Aber ich hatte dann auch aus meiner Gruppe Anti-Feldmann-Gruppe und dann noch auch eine Bekannte, die sich wahrscheinlich sogar im Krankenhaus angesteckt hat. Ne? Also unglaublich. Und die Tage hatte auch Frau Vogel gepostet, dass wir jetzt zu dem Zeitpunkt wieder so einen Spike, so einen Ausschlag an Übersterblichkeit haben, was wahrscheinlich auf die Weihnachtstage zurückführt. Ne? Leute wuseln Weihnachten so miteinander rum, oh, ne? Und 8 Wochen später sieht man es. Ist klar, also natürlich sterben weniger bei dieser, wir haben ja immer noch, glaube ich, diese Omikron-Variante. Klar sterben da weniger, aber es sterben trotzdem, ne? Ich habe neulich, hatte ich mein Notizbuch aufgeschlagen und fand da Februar 2021 60.000 Tote. Jetzt sind wir bei plus 160.000. Also wir haben in 2 Jahren 100.000 Tote. Letzte Woche hatten wir noch 80. Jahrestag der Schlacht von Stalingrad. Ne? Man kann sagen, in 2 Jahren einmal Stalingrad. Ne? Der bekloppte, vollkommen irrsinnige Putin hat da noch eine Rede gehalten und jetzt kommen wieder deutsche Panzer. Ne? Vollkommen krass. Ne? Ist ja auch demnächst dieser Jahrestag. Ne? Man sagt es so, ne? Traurig genug heute Morgen. Freitags kommt immer im Deutschlandfunk so ein ukrainischer Korrespondent, der aus der Ukraine berichtet, entweder aus Kiew oder aus anderen, ne? Und der auch sagte, wahrscheinlich sterben auf russischer Seite um die 1000 und auf ukrainischer Seite mehrere 100 Soldaten. Also das ist wirklich ein voll ausgefahrener Krieg, auch gerade momentan, ne? Also unglaublich. Ne? Man liest ja auch, ne, die Material, im Grunde Materialschlacht, ne, der, was da jeden Tag an Granaten verbraucht wird. Irgendwo las ich die Amerikaner, die ja den Ukrainern nachliefern müssen, die müssen jetzt schon Depots, die sie in anderen Ländern, in Israel und Südkorea angelegt haben, plündern. Ne? Das ist klar. Also das da, auf Twitter, oh, da habe ich mir so eine Liste ukrainische für News aus der Ukraine Migräne zusammengeführt, ne, und da schrieb auch jemand, ne, also über die Belastung, wenn die Russen, wie im Zweiten Weltkrieg schon, wenn die da in Wellen da angreifen, ne, und dann einer da schrieb dann, ja, die jungen Soldaten, die kriegen ja die Panik, die Erfahrenen greifen zum MG und dann ist gut. Nun ja, also abgesehen davon, dass das irgendwie eine Schlechterei sondergleichen ist, ne, natürlich irgendwie die Munition muss irgendwie, die fällt jetzt nicht vom Himmel. Ne. Vom Himmel, ne, das ist irgendwie toll, was alles für Sachen da war. Also Fotos, ne, von Ukrainischen, die haben da so 20, 30 Kisten mit so handelsüblichen so Drohnen, die man hier so beim Saturn oder Mediamarkt kaufen kann, und die bauen die dann um, dass so eine Drohne eine Handgranate tragen kann, und dann fliegen die da über die russischen Stellungen und werfen dann einfach so eine Handgranate ab. Ne? Also selbst wenn es vielleicht, es reicht schon, um die Russen zu verschrecken und so weiter. Also irre, ne? Das wird auch nochmal über diesen Krieg, da wird nochmal viel geschrieben und geforscht werden. Tja. Ja, so 16 Uhr und 28 Minuten, Freitag, der 10. Februar 2023. Ihr hört das Seminar auf Radio X. Am Mikrofon ist Stefan Beck. Die zweite Sendung in diesem Jahr. Schluck Wasser trinken. Ja, schöne Stimmung, wenn ich so aus dem Fenster gucke heute, ja. Ja, wie gesagt, also dass ich da nicht nach Dänemark fahren konnte oder mir das sagte, ich mache ich nicht. Also wie gesagt, ich hätte wahrscheinlich dann natürlich auch weniger Gepäck. Also das Einfachste in Anführungszeichen wäre wahrscheinlich dann zu fliegen, ne, also nach Kopenhagen fliegen und von dort aus dann so ein Regionalzug, ne, das wäre wahrscheinlich gegangen, aber wie gesagt, jetzt wo sie die Maskenpflicht haben, sie ja in den Fliegern schon sowieso vor noch früherer Zeit, ne, und dachte ich, nee, das mache ich echt nicht, ne, also wie gesagt, das ist mir zu heikel, aber trotzdem, ich muss sagen, so ein bisschen bin ich schon geknickt, also weil das war so ein Moment, eben so eine zeitliche Strukturierung, ne, so in meinem ereignislosen Leben, dann so im Februar, so gerade eben diese Winterszeit, meine Schwester meinte noch neulich irgendwie, als ich davon sprach, also wenn im Februar, da würde ich irgendwie nur in Süden fahren wollen. Naja, sie ist jetzt irgendwie im Ski, die waren letzte Woche, da haben die in Brandenburg Winterferien oder Skiferien, da war es in Südtirol, also da liegt aber noch Schnee, also ist jetzt noch nicht so, dass man da, gibt nun Leute, meine Eltern zum Beispiel, die sind früher mal nach Ägypten geflogen, oder ans Sharm el-Sheikh oder sowas, da ist im Februar, ist das schon praller Sonnenschein und es ist noch nicht so gewaltig da im Hochsommer, kann man da nicht hinfahren, ne? Aber im Februar oder andere, ne, auf Twitter sah ich jemanden, der ist gerade da auf den Kanarischen Inseln, ne? Da ist gerade jetzt schon wärmer als hier, ne? Ist eigentlich auch keine schlechte Idee, aber da muss man so weit fliegen und so weiter, ne? Ich finde ja, man sollte es mit dem Fliegen, man sollte das wirklich sowas, man sollte es versuchen, so wenig als möglich zu fliegen. Also wenn es irgend geht, also ich bin ja auch der Meinung, man sollte so eine Art, jeder sollte so ein Meilenguthaben bekommen, sagen wir was weiß ich, irgendwie 2000 Meilen und dann ist, das kann man dann ausnutzen und dann hat man so einen Zeitraum und dann hat man wieder irgendwie, wenn man das ausgenutzt hat, dann darf man nicht fliegen und dann muss man warten. Das fände ich voll in Ordnung. Ne? Oder man könnte das so ähnlich wie so die mit diesen Zertifikaten dann seine ungenutzten Meilen an andere, ne, vergeben. Ne? Also wie gesagt, ich finde, es wird zu viel geflogen. Ne? Es ist einfach diese, zum Glück, also an einigen Stellen, also ich glaube, ich erwähnte es ja schon, meine Schwester, die darf nicht mehr von Berlin nach Bonn fliegen und irgendwie muss die Bahn nehmen. Ne? Finde ich voll in Ordnung. Ne? Also das ist einfach zu heavy, ne? Dass die da für irgend so ein Meeting da natürlich unnatürlich das müssen, machen sie auch durch Corona, ne? in der Regierung, ne? Dass sie jetzt da auch auf, ich meine, abgesehen von dem beknackten Ding, dass es immer noch Ministerien in Bonn gibt. Ne, also können Sie, das müssen Sie auch mal endlich aufgeben. Ne? Also die genauso haben Sie, glaube ich, auch so eine Eingabe mit dem, dass das Europaparlament nicht ständig zwischen Straßburg und Brüssel oder so umzieht. Ne, warum? Ne, muss nicht sein. Also ja, das sind ja irgendwie, das sind ja nicht nur die Abgeordneten, sondern das ganze Bürovolk, was da auch noch umzieht. Also das muss einfach nicht sein. Naja, also wie gesagt, das ist schade, vielleicht klappt es ja im Frühjahr, dachte ich, vielleicht fahre ich dann bis Lübeck. Und früher gab es ja von Travemünde nach Geza, das war das erste Mal, dass ich überhaupt da mit der Kunsthochschule, dass wir da gab es noch die Linie Travemünde-Geza, das wird da, das gibt's aber nicht mehr, ne? Das haben sie auch, ne? Die Schifffahrtsrouten, das sind auch, es gibt nur noch so ein paar, habe ich irgendwo gesehen, gibt von Amsterdam oder Rotterdam irgendwo nach England, Newcastle oder sowas. Hamburg, die hatten vor, glaube ich, auch schon 20 Jahre eingestellt. Da hatten die diese Fähre, die da an den Landungsbrücken abfuhr nach Ipswich oder London oder sowas. Schade, habe ich nie gemacht. Da hatte ich noch keinen Sinn dafür. Ne? Ich muss mal gucken, ob ich dann irgendwann mal diese Fähre da Newcastle oder sowas. Ne? Ich mag das ja. Ne? Diese so Fähren finde ich super. Ne? Keine Kreuzfahrtschiffe, aber Fähren, das finde ich super. Naja, also wie gesagt, das wäre so da am Ofen sitzen und irgendwas lesen. Ich bin ja immer noch dabei. Ich hatte es ja auch schon in der letzten Sendung das erwähnt. Ne? Also die Frage, die hatte ich ja in der letzten Sendung, ne? der Aufmerksamkeitsökonomie in Bezug auf Kunst und auch Social Media. Ne? Die Tage hatte ich so einen kleinen Battle hin und her mit Pascal auf Twitter, der das gar nicht kapiert hat. Also ich war fast schon so ein bisschen nervig, dachte ich, hey, der fing dann, ja, aber viele von den Kanälen, irgendwie, die wenden sich ja nicht an so ein allgemeines Publikum. Ja, das mag natürlich sein, aber man muss ja das Irre ist ja diese enorme Bandbreite. Ne? Es gibt ja unter Social Media, ob jetzt Instagram oder YouTube oder was immer, natürlich gibt es da auch Spartenkanäle oder Spartenangebote. Ne? Auf der anderen Seite kann man sich auch fragen, warum interessiere ich mich jetzt zum Beispiel so, das vor vielen Jahren das so Kunstbiss auf Twitter oder Frau Vogel, ne, das ist irgendwie, ich finde das ist ja auch das Kuriose, dass man auch das, also so ein persönliches, wenn jemand so was Fotos vom Essen oder das habe ich heute gemacht oder mir geht's heute gut oder heute nicht gut, ne, früher hätte man gesagt, wen interessiert das, ne, natürlich kann man sagen, ja, das ist jetzt nicht irgendwie aber was weiß ich, es gibt auch Leute, die nur sowas posten und zigtausend Follower haben, ne, da gibt's irgend so ein Blog aus Hamburg mit entsprechend irgendwie Herr Buddenblom oder irgend sowas, ne, der hat zigtausend Follower und der tut auch nichts anderes als, ich bin heute so wie Art Onkawara, I got up at 9 p.m., ne, und Das Interessante ist, dass praktisch alles denkbar ist, ne? Also jetzt abgesehen von den harten Sachen, aber in jeglicher Hinsicht ist quasi diese Ungleichverteilung, dass es so eben ganz, ganz viele Blogs gibt oder Beitragskanäle, ob jetzt auf Instagram oder YouTube, ne? Und Also, also ne, da gibt es immer welche, die ganz viele haben und ein riesiger Teil, der wenig hat. Ne? Und also das scheint mir fast universell zu sein, ne? Diese Pareto-Verteilung heißt das, ne? Und es gibt es ja sogar auch in der, das hat ja schon der englische Wissenschaftler des Solar Prize, schon Anfang der 60er Jahre, diese Verteilung gibt es auch bei wissenschaftlichen Papers, ne? Und da kann man jetzt sagen, ja, guck mal, die machen da geht es ja wirklich um Qualität, ne? Also, oh, jetzt hat es hier irgendwie mal. Das Video hat da, heute ist aber echt was. Jetzt hat sich dieses Video aufgehängt. Was hat es da gemacht? I don't know. Werden wir mal sehen, was es da getan hat. Aha. Also, ja, ne, also bei wissenschaftlichen Papers, da geht es jetzt kein Spaß im Sinne von I got up at 6 o'clock, ne, sondern da geht es, was ich, neue Wirkstoffe bei Antibiotika und so weiter, ne, und auch bei diesen wissenschaftlichen Papers, egal welcher Autor, egal welcher Inhalt, egal welches Journal, da hat der Solar Prize festgestellt, dass es eben auch dort die Verteilung gibt. Es gibt eben da eben Leute, die ganz, ganz viele Papers, also 2 bis 3 Autoren, auf die entfallen irgendwie die allermeisten Papers und der Rest irgendwie schafft gerade mal eins. Also die allermeisten Wissenschaftler, schreibt da der Solar Prize, die schaffen 1 bis 2 Papers im Leben. Also irre, ne? Und dann gibt es eben welche, es gibt irgendwo auch, und das Ganze wird ja eben, De Solla Prize, der war einer der Pioniere mit, wie heißt das, Scientometrics, Measuring Science, also die Wissenschaft, so als in Zahlen, ne? Wie viele, und dann gibt es eine ganze Menge Indizes oder sowas, ne? Also da gibt es auch unter den am meist zitiertesten Wissenschaftlern, das sind irgendwie alles fast Biologen oder so Biowissenschaften. Naja, also wie gesagt, also das ist ein Phänomen, das universell ist. Und das Interessante, oder sagen wir mal, das Problem ist ja, sage ich mal, in der Kunst eben, dass es praktisch, man könnte ja auch vielleicht so sagen, selbst wenn es eben, ne, also man sagt ja bei diesen Papers, ne, da geht es ja darum, dass jemand sagt, was irgendwie wahr ist, ne, der will irgendwie so einen neuen, was weiß ich, Mechanismus oder irgendwie so ein, sagen wir, Antibiotikum, und dann ist das irgendwie kein Spaß, ne, während halt bei der Kunst ist halt immer die Sache, ja, wenn jemand irgendwas malt oder so, dann sagen die Leute, oh, gefällt mir nicht, ne? Und wenn man sagt, ja, aber worum geht's denn jetzt, ne? Dann sagen die, ne? Also hatte ich mir so einen Artikel noch mal runtergeladen von einem Herrn Feige, heißt der, glaube ich, der in Stuttgart an der Akademie lehrt. Der hat auch in so einem Sammelband das irgendwie den Eintrag Kunstwerk, ne? Und auch der hat zwar viele interessante Gedanken und zitiert diesen und jenen, nicht? Also, aber kommt auch letztlich nicht dahin zu sagen, was ist denn jetzt nun Kunst, ne? Also jetzt wollen wir die Sache mal dingfest machen, ne? Also man kann also sagen, also wenn es schon in der Wissenschaft nicht, also es schon problematisch ist, dann ist es in der Kunst umso mehr, ne? Die Tage kam auch ein Buch, von einer von mir durchaus geschätzten Künstlerin aus New York, Sal Randolph. Die habe ich vor 20 Jahren, war die hier auf der Manifesta. Und die hat jetzt neuerdings, hat sie auf Twitter immer wieder geworben, ein Buch geschrieben, The Uses of Art. Ich muss gestehen, da bin ich, war ich schon etwas skeptisch. Also schon allein der Begriff, die Frage, was der Nutzen, die Anwendung, also der schon allein dieses, das Wort Use hat ja schon eine ganze Menge Nuancen. Nutzen, Anwendung, Gebrauch, nicht? Also, aber nun ja, also da dachte ich, worum geht's dann jetzt? Und ich hatte es jetzt eine Woche schon und habe also angefangen, ich habe mal da reingelesen, relativ dickes Teil, 300 Seiten oder so, dachte ich, wow. Cool, ne? Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist mehr wie so ein Tagebuch. Sie schreibt dann zum Beispiel, dass sie da nach New Mexico gereist ist, um dort dieses Lightning Field von Walter de Maria anzuschauen. Oder sie lebt in New York und beschreibt, wie sie da ins Metropolitan Museum geht und wie dann so ein Bild von ein riesiges Gemälde von Tiepolo auf sie wirkt und andere. Dann im Guggenheim gab es eine Arbeit von diesem Künstler Tino Segal heißt der, glaube ich. Der macht auch, sagen wir, ja, Performance, kann man das nicht, also es sind partizipatorische Arbeiten. Also, ja, und auch sie war auch bei Abramovich, The Artist is Present, also wo die da stundenlang im MoMA im Foyer saß und man sich so für bestimmte Zeit, ich weiß gar nicht, so ihr gegenüber sitzen konnte. Also solche Dinge schreibt sie und das hat natürlich sowas, ja, Anekdotisches, nicht? Das, Anekdote, ja, das ist... vor ein paar Wochen, da kam so eine Videoübertragung aus Bielefeld. Da gibt es in Bielefeld gibt's so einen Sonderforschungsbereich Vergleichen und Bewerten in den Künsten. Keine schlechte Sache. Also da geht es tatsächlich eben um Rankings oder Kunstpreise, und aber natürlich in einem sehr großen Rahmen. Naja, und da war Podiumsdiskussion über Literaturpreise oder im weitesten um den Literaturbetrieb. Ein Autor, also der Belletristik verfasst, aber gleichzeitig auch Doktorand irgendwo an einem Fachbereich, ich glaube Hannover ist, und dann dieses Literatursoziologin Caroline Amlinger und einer von der Uni Bielefeld. Also die haben, glaube ich, so über Literaturbetrieb gesprochen und eben über Literaturpreise, Klagenfurt im Besonderen. Naja, da meldete sich dann aber jemand aus dem Publikum und sagte dann so gleich, um sozusagen wahrscheinlich so die Richtung vorzugeben, nun, wir sind ja hier in Bielefeld. Und dann, er fand dann das Ganze, was da vorgebracht wurde, irgendwie sagt, es wäre sehr anekdotisch. Und er würde, ich habe es dann leider nicht mehr verstanden und meine Bitte, man möge doch den gesamten Vortrag, das Gesamte ins Internet stellen, dem wollten sie leider nicht entsprechen, aber er meinte sowas wie Linie oder Position oder sowas, ne? Also das fiel mir auch auf und auch der Autor, Soziologe, der war dann so ein bisschen, sag ich mal, eingeknickt und meinte dann auch, ja, also weil er anfangs erzählt hatte, bei dem Klagenfurt, dem da Bachmann-Preis, da hätten sich die Bewerber intern darauf verständigt, das Preisgeld zu teilen und auf die diesen Beitrag aus dem Publikum sagt dann, ja, aber es war ja nur der Beitrag. Also es wäre trotzdem so eine Nummer 1 hätte es gegeben. Also einen Preisträger Nummer 1, erster Preis. Ich weiß gar nicht, wie das da mit dem Bachmann-Preis ist, ob es da noch 2 oder 3 gibt oder ob da immer nur der oder die Bachmann-Preisträgerin, so wie beim Nobelpreis. Ne? Und das heißt natürlich, die anderen fallen runter. Da steht dann noch irgendwann, ja, war in der Endjury, so wie es ja auch bei manchen Dingen so eine Longlist und so eine Shortlist kommt. Und dann, wenn aber die Gewinner oder der oder die Gewinnerin verkündet wird, dann fallen die alle hinten runter und kein Mensch erinnert sich mehr dran. Also, naja, also, und da dachte ich ja, also als ich da dachte ich ja, es stimmt, es ist zu teilen, man erzählt mal dieses und mal jenes und die Frage ist dann doch letztlich, wie bewertet man das? Von welcher Sichtweise geht man denn da dran? Ne? Also wie will man jetzt eben den, wenn ich auch dachte ich mir, dass irgendwie mal, wenn ich mich mal an die Cell, ne, also was ist denn jetzt die Sichtweise auf die Kunst, ne, und auch den Gebrauch. Also ich habe da auch, weil es gibt ja immer wieder in den, gibt so Sachen, ja, Kunst macht dieses und Kunst macht jenes und und ich frage mich dann immer so, die Gegenfrage ist ja, und was ist, wenn das nicht der Fall ist? Ich hatte ja auch schon mal ein Freund meines Vaters hatte mal vor einigen Jahren zu mir gesagt, ja, Kunst soll nachdenklich machen. Naja, und die Frage ist halt, wenn sie es nicht tut, wer ist dann schuld? Ne? Der Künstler, der Rezipient, die Vermittlung, wer weiß? Ne? Also das, und so ist halt auch die Frage, unter welchen Bedingungen schaut man sich das überhaupt an. Ja, man kann sagen, gehe ich mal hier ins Museum, gehe ich mal ins MoMA oder ich fahre mal nach New Mexico und schaue mir das und erzähle euch davon. Ne? Das hat sowas eben Anekdotisches. Ne? Also da fand ich zum Beispiel, das kam über meine kleine Mini-Forschung Soziologie der Kunsthochschule, könnt ihr auch auf meinem Blog nachlesen, ist so eine Art Linksammlung. Da schrieb mir jemand auf Twitter, da machte mich auf einen Band von Fritz Kramer aufmerksam. Das war ein Ethnologe, der kam kurz nachdem ich in Hamburg nach Wien gewechselt bin, 89 oder 90 an die Hochschule und übernahm dort die Position, die eigentlich normalerweise dort der Kunsthistoriker oder die Kunsthistorikerin eingenommen hat. Und der ist leider letztes oder vorletztes Jahr gestorben und der hat da kurze Zeit vorher so einen kleinen Band über seine Zeit an der Hochschule in Hamburg, Kunsthochschule, geschrieben. Und interessant war dabei die Einleitung, wo er eben über seinen eigenen Forschungsbereich sprach, nämlich als Ethnologe und dass er lange Zeit im Sudan tätig war. Gibt ja bei den Ethnologen immer diese Feldforschung, dass die sich irgendwo da zu anderen Menschenstämmen begeben und so sein Spezialgebiet oder was er so jahrelang war, die Nama, das ist ein Stamm im Sudan. Ne? Angesichts dessen, dass er in diesem Vorwort, dass er nun über seine Erfahrung an der Kunsthochschule schreiben wollte, stellte er sich vor, oder ich weiß nicht, oder hat es in real getan, dass er diesen Nama, diesen Menschen, die da in der Steppe oder Wüste des Sudan leben, und für die, sagt er an einer Stelle, schon der Islam gewissermaßen Zivilisation bedeutet oder die Berührung mit Zivilisation, wie er diesen Menschen versuchen würde, die Kunsthochschule in Hamburg zu erklären. Wie ist da, also was? Also zum Beispiel so ein Konzept wie Eingebung oder diese im weitesten Sinne Genieästhetik. Ne? Da fehlen denen, kommt nicht nur die Worte, auch es gibt sowas von, die haben Schamanen oder Seherinnen eigentlich, schreibt er. Also diese Art des Zauberns oder Schauens wird dort bei den Namen irgendwie fast ausschließlich von Frauen ausgeführt. Und da gibt es dann so eine Art, die begeben sich alleine in die Wüste und warten dann auf Eingebung oder dass ihnen die Geister oder die Verstorbenen irgendwas sagen. Und so, so ein bisschen, sagt er, so musste, versucht er denen zu erklären, also was jetzt so die künstlerische, die Kreativität oder das Genie ist, ne? Und im Grunde jetzt, um auf die Perspektive zu kommen, ist es im Grunde, das ist schade, dass er das nicht, das hätte er noch das ganze Buch so fortführen müssen. Stattdessen redet er dann über, was, sag ich mal, ja, auch nicht gänzlich Uninteressantes, über Künstler, die aus anderen Kulturkreisen, also zum Beispiel aus Korea, nach Deutschland kommen, also wie die Kunsthochschule oder die Kunst wahrnehmen. Aber im Grunde müsste man hergehen und gewissermaßen diese versuchen, diese ungeheure Fremdheit, ne, wie erklärt man so einem Stamm im Sudan, wie eine deutsche Kunsthochschule funktioniert? Ne? Wie geht das? Wie leistet man diese Übersetzung? Ne? Das im Grunde, das ist Perspektive. Und so müsste man im Grunde hergehen und sagen, ja, so müsste man auch an Kunst, also was ich so an dem Buch von der Sal Randolph, die ist so eingetaucht da drin, also das in ihrer Welt, New Yorker Kunstbubble, Brooklyn eigentlich, Brooklyn Kunstbubble, dass sie irgendwie gar nicht kapiert oder dass ihr gar nicht vorkommt, wie seltsam das eigentlich ist. Ne? Dabei muss man im Grunde, das versuche ich immer wieder und ich kriege dann so richtig schlechte Laune, so innerlich, ne, weil ich mir dann auch denke, wieso hast du dir das angetan? Warum hast du sowas? Ne? Du musst einfach so sagen, Kunst, das ist alles nicht echt, das ist fake. Alles, was da in diesem Kunstkontext stattfindet, das ist einfach fake. Ne? Und dieses so das ist innerlich auch daran, das ist so wie so eine Art von auch das auszuhalten so und mich selber zu fragen, warum hast du das früher nicht kapiert? Ne? Natürlich war es so, dass ich, sage ich mal, so an der Kunsthochschule, ich war nie so im Zentrum. Ne? Es gab hier immer noch Leute, die da, hui, ich bin hier und hallo und so weiter. Also ich war auch immer eher so am Rande des Geschehens. Ne? Aber trotzdem habe ich da auch das jahrelang mitgemacht. Ne? Auch bis es mir immer absurder wurde, ne? Bis einfach diese Verteidigung dessen, dass man sich fragt, warum mache ich sowas? Ne? Warum bin ich da der Meinung, irgendwie, dass es okay ist, praktisch nie Geld zu verdienen und immer dieses, es ist trotzdem okay und irgendwie die Kunst ist ja auch so wichtig. Ne? Das ist auch dieses, wo ich anfangs in der Sendung, diese Kulturalisierung, ne? das ist wie nicht so ein Nebel, aber es ist überall drüber. Ne? Also überall steckt dieses Gefühl des Kultur, sowas unglaublich. Man kann es natürlich auch anthropologisch zurückführen, ne? Denn das ist nun letztlich auch das, was der Mensch, was den Menschen ausmacht. Aber das wäre jetzt so ein bisschen zu weit gesprungen. Ne? Das machen wir man dann wieder so im Sinne an Levi Strauss, das Rohe und das Gekochte und so weiter. Das springt so weit. Man muss viel eher eben an diese Konzeption von Ronneberger gehen und sagen, was ist das, das überall wird so ein bisschen wie man so im Restaurant oder irgendwo so Gewürze hat, so ein bisschen Kultur, wie so eine Soße, so eine Würzsoße. Ne? Andernfalls ist gewissermaßen unsere Welt nicht mehr zu genießen, nicht mehr essbar, ne? Wenn wir da nicht so ein bisschen Schuss Kultur drüber geben. Ne? Und das ist der Punkt, glaube ich, wo man eben anfangen muss, sich quasi zu wundern und zu fragen, hey, wie geht das? Ne? Wir sind, so wie dieser Mensch sagte, wir sind doch in Bielefeld. Ne? Wir nicht bloß nur nette Geschichten erzählen. Ne? So ein bisschen, dass ja auch viele Kuratoren irgendwie, da habe ich den Künstler so und so kennengelernt und ausgestellt. Und dann ist mir dies passiert und dann ist mir jenes passiert. Nein, wie dieser Mensch sagte, ne, wir sind in Bielefeld. Ja, nein, wir sind in Frankfurt heute und es ist 16 Uhr und 56 Minuten. Wir sind hier in Frankfurt, nicht in Bielefeld. Vielleicht ist aber jemand in Bielefeld am Radio, im Internetradio, wer weiß. Ne? Also wir sind in Frankfurt bei Radio X in Bockenheim und leider kommen wir zum Ende dieser Sendung. Das Seminar auf Radio X und am Mikrofon war Stefan Beck und wie immer hoffentlich, ja, wir hatten ja hier der Leon muss mir den Mitschnitt schicken, weil irgendwie das Gerät wollte nicht. Ich hoffe, ich kann das dann, es wird immer ein bisschen dauern, dann online stellen auf meinem Blog. Und dann ist die nächste Sendung im März. Die ist dann in, das sind wiederum auch der 10. März, das sind 4 Wochen, ist keine größere Lücke vorhanden. Ja, schön, ne? Also ich hoffe, ihr habt gut zugehört und ich sage mal, wir hören uns dann in 4 Wochen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war das Seminar. Am Mikrofon war Stefan Beck. Das Seminar auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Auf Radio X jeden zweiten Freitag im Monat. Das war das Seminar.